Zur Koni-Kaffeepause begrüße ich an diesem sonnigen Vormittag eine Frankfurter Persönlichkeit, die mit einem Projekt hier in der Stadt große Spuren hinterlassen hat. Peter Matteo, geschäftsführender Gesellschafter von Groß und Partner. Herr Matteo, mit dem Fonds in Frankfurt hat Groß und Partner das Stadtbild nachhaltig geprägt. Darauf kommen wir noch. Sie selbst haben einen erheblichen Anteil, auch als Bauingenieur. Und Sie sind seit 1994 bei Groß und Partner. Wenn ich das richtig sehe, sind Sie damals mit 33 ins Unternehmen gekommen. Was hat Sie bewegt, zu Groß und Partner zu kommen? Was war die Faszination des Unternehmens für Sie?
Ja gut, ich hatte ja damals noch keine Projektentwicklungserfahrung, da ich ja vorher in Großbaufirmen beschäftigt war und dann in Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, die sich maßgeblich im Aufbau Ost beschäftigt hat nach der Wiedervereinigung. Und insofern hat mich das Thema Projektentwicklung immer so ein bisschen gereizt, einfach dahingehend stadtbildprägende Immobilien zu schaffen. Ja, und dann, ich kannte den Hauptgesellschafter schon davor, weil ich mal die Gelegenheit hatte, auch für ihn als Generalunternehmer zu bauen. Und insofern fand ich den Gründer und Hauptgesellschafter fand ich eine sehr interessante Persönlichkeit. Und ja, und ich wollte immer was selbst gestalten. Ich wollte selbst Unternehmer sein. Und ich war jetzt kein Freund von so festgefahrenen Strukturen, die ich ja vorher auch in diesen Großkonzernen teilweise erleben konnte. Insofern habe ich versucht, diese unternehmerische Freiheit, die ich da bei großen Partnern als Vision gesehen hatte, umzusetzen. Und ich muss jetzt sagen, nach über 30 Jahren in diesem Unternehmen würde ich das immer wieder machen wollen. Ja, also unser Unternehmen hat ja eine sehr starke Entwicklung dann auch genommen in den zurückliegenden 31 Jahren. Und da kann ich eigentlich nur mit Stolz und mit Freude zurückblicken, dass wir mit einer überschaubaren Führung ohne zu viel Zwischenhierarchien es geschafft haben, jetzt mit fast 370 Mitarbeitern ein solides Bild abzugeben und erfolgreich Projekte zu realisieren und spannende Bauaufgaben zu machen. Also insofern freue ich mich im Prinzip jeden Tag auch weiter in diesem Unternehmen tätig zu sein.
Eine der zurückliegend jüngsten, spannendsten Bauaufgaben, die Sie bewältigt haben, war das Fonds in Frankfurt auf 16.000 Quadratmeter Grundstücksfläche, so um die 210.000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche realisiert. Das ist eine Hausnummer. 2015 haben Sie das Grundstück angekauft. Der Architektenwettbewerb lief dann 16 und 17, also lange vor der Pandemie, dem Ukraine-Krieg und auch der Zinswende. Wie sehr hat das die Realität Ihrer Planungen dann verschoben?
Es gab schon spannende Zeiten zwischendrin, sehr herausfordernde Zeiten und Aufgaben. Und das Thema, was Sie halt grundsätzlich bei Großprojekten haben, das ist eine Realisierungszeit von mindestens 10 Jahren. Hier ist es eigentlich auch schon länger, weil wir haben uns ja schon 2-3 Jahre vor Grundstücksankauf mit dem Projekt und mit den möglichen Überlegungen zur Projektentwicklung beschäftigt. Und insofern sind wir eigentlich bei Start dieses Projektes davon ausgegangen, dass man natürlich in so einem Zyklus normale Veränderungen erleben wird, die man als Unternehmen und als Bauherr und als Projektentwickler meistern muss.
Normale Veränderung wäre ein anderer Anspruch an die Nutzung der Fläche.
Ja, anderer Anspruch an die Nutzung, veränderte Finanzierungsbedingungen oder veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen. Das sind ja so diese üblichen Krisen, die man sonst so aus der Vergangenheit kennt. Und das ist so dieses immer normale Auf und Ab. Was wir natürlich nicht auf dem Schirm hatten, ist das Thema Pandemie und deren Auswirkungen, Lieferengpässe, ja, Energiekrise, dann auch der Druck der hohen Baukosten, wobei die hohen Baukosten sich eigentlich schon seit 2016, 17 her als weiterentwickelt haben, weil halt sehr viele Projekte auf dem Markt waren. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass die Verfügbarkeit von Unternehmenskapazitäten zum Bau solch eines Projektes überschaubar waren und somit auch die Wettbewerbsfähigkeit hinsichtlich dass man Angebote einholen kann für Gewerke und hat da 6, 7, 8 Angebote. Das konnte man so nicht erkennen. Teilweise haben wir nur 2, 3 Angebote für Schlüsselgewerke gehabt und auch die Größe des Bauprojektes hat natürlich auch dazu geführt, dass nur ein überschaubarer Teil von Unternehmen A technisch, B logistisch und auch C willens waren, in solche Großprojekte reinzugehen. Und das darf man natürlich auch als Auftraggeber und Bauherr darf man das nicht übersehen. Da muss man immer dran arbeiten, dass man die Einkaufsthematik gerade bei langlaufenden Projekten permanent monitort. Ja, und dann hatten wir natürlich noch dieses ganze Thema Ukraine-Krieg, mit, auch wieder verbunden mit Materialknappheit, Lieferketten, Engpässe und sonstige Gegebenheiten. Und dann jetzt im letzten Teil der Realisierungsphase haben wir natürlich auch mit den Finanzierungsthemen uns zu beschäftigen und all diese Punkte sind natürlich auch ein Thema, warum man hier und da mit Verzögerungen oder auch mit Baupreissteigerungen oder generell mit Preissteigerungen bei der Projektrealisierung zu kämpfen hat. Und dann kam natürlich auch hinzu, dass man, jetzt haben wir ja gar nicht großartig irgendwie Nutzungskonzepte geändert. Also wir haben dort eigentlich schon sehr weitsichtig die Konzeption des Projektes und mit dem Mixed Use, sei es jetzt im Sockel, sei es jetzt in den Türmen, schon sehr weitsichtig gehandelt. Aber trotzdem muss man zwischendrin dann schon die Investorenansprüche und die Mieteransprüche erkennen. Daraus kommen natürlich auch die ein oder anderen Anforderungen. Nehmen wir nur mal das Beispiel ESG oder jetzt die Themen, die ganze Umsetzung des Projektes haben wir im BIM gemacht, um überhaupt bei dieser großen Planungsaufgabe, die wir hier haben, nämlich die Gleichzeitigkeit der unterschiedlichen Nutzungen und unter teilweise großem Zeitdruck geordnet vorwärts zu bringen, das war natürlich auch eine große Herausforderung. Und dann haben wir natürlich auch, was die TGA-Ausstattung der Gebäude anbetrifft, mit Smart Metering, mit anderen Themen, komplette Digitalisierung, dann das Thema Gebäudeleittechnik, GLT auf absolut Top-Stand zu entwickeln. Das waren alles Herausforderungen, die gerade bei einer langlaufenden Projektentwicklung sehr maßgebend sind, dass wir die permanent monitoren, dass man sich Gedanken macht, wo man hier und da vielleicht noch was nachjustieren muss, um nachher Flächen nach neuestem Stand und auf State of the Art zu entwickeln.
Also um das mal in einer Metapher zu sagen, in Kupfer geplant, in Glasfaser ausgeführt?
Ja, das ist sehr gut zusammengefasst, so als Überschrift. Also es gibt ja auch, man darf eins nicht versehen, haben wir in dem Tower 1 haben wir ja eine Vielzahl sehr Unternehmen, also insbesondere aus dem Legal-Bereich, aus dem Unternehmensberatungsbereich, aus dem Banking-Bereich und, die auch teilweise über eigene Rechenzentrensplätze oder Händlerplätze verfügen und diese Ansprüche, die daraus allein an die technische Gebäudeausrüstung gestellt werden, die sind teilweise immens. Die Sicherheit der Elektroversorgung, die Sicherheit der Löschtechnik, die Art der Löschtechnik und. Das sind eine Vielzahl von Sachen, die man natürlich permanent auf dem Schirm haben muss. Und wenn man in so eine Projektentwicklung reingeht, hat man wohl eine Menge auf dem Schirm. Man hat die Grundausstattung gefixt, man hat gewisse Anforderungen an die Haustechnik definiert. Aber trotzdem gibt es aufgrund der Nachfrage der Mietinteressenten dann schon immer wieder neue Herausforderungen, weil jeder Mieter hat unterschiedliche Ansprüche aufgrund seines Gebäudebetriebs, aufgrund seiner Nutzung. Und die muss man dann immer noch in so einer Art atmenden Planung und atmenden Bauaktivität platzieren und integrieren. Und das sind schon große Herausforderungen.
Jetzt haben Sie ja beschrieben, wie Sie als Entwickler das Angebot geatmet haben, sozusagen, also was Sie auf den Markt bringen. Gab es auch seitens der Nachfrager Atmungsaktivität im Sinne von, es gibt andere Ansprüche an das Retail-Konzept, die Frage, wie hat Homeoffice die Ansprüche an Büro verändert?
Ja gut, es gibt jetzt eine Menge gerade von Büromietinteressenten, die unterschiedliche Bürowelten gestalten wollen aufgrund ihrer Unternehmensgeschichte, ihrer Philosophie oder auch ihrer Art, in Zukunft Produkte oder ihre Dienstleistungen ihren Kunden zu präsentieren. Da haben wir sehr spannende Mieter erlebt, die teilweise in den T4 dran sind oder die in den T1 eingezogen sind, wo es auch eine große Freude war, mit diesen Kunden, teilweise auch mit ihren innenarchitektonischen Konzepten, diese Flächen auszubauen. Und das ist ja auch, für einen Baumenschen oder einen projektentwicklungsaffinen Menschen eine sehr große Freude, teilhaben zu können an der Entwicklung von seinen Mietinteressenten, warum die jetzt die Ansprüche an die Flächen haben, warum diese andere, Umgebungen für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaffen wollen, die ganzen Untersuchungen dazu in großen Unternehmen, wenn Sie mit diesen Kunden am Tisch sitzen und das diskutieren, da lernen Sie eine ganze Menge an den Leuten, an dieser Unternehmensphilosophie kennen. Und das ist das Spannende daran. Also mir hat das immer große Freude gemacht, mit solchen Unternehmen am Tisch zu sitzen, weil A, habe ich persönlich eine ganze Menge lernen können und auch für unser Unternehmen. Und man hat eine ganz andere Assoziation zu diesen Kunden und deren Dienstleistung und Produkt bekommen. Mhm. Das heißt, wenn so ein Kunde jetzt irgendwie in den Nachrichten oder in irgendeinen Beitrag mir zu Ohren oder zum Lesen kommt, dann habe ich sofort die handelnden Personen vor mir und kann mich sofort in das Unternehmen reinversetzen, weil ich die ganzen Zusammenhänge dieses Kunden kenne. Und das ist... Also das bereichert mir meine Arbeit sehr. Das finde ich einfach toll, weil man lernt da so viel über den anderen und über deren Arbeitsweise und über deren Produkt und über deren Art der Dienstleistung, über deren Unternehmensthemen. Das ist spannend.
Also mit jedem Projekt öffnet sich für Sie auch ein Fenster, aus dem Sie herausschauen können und neue Welten dann entdecken können.
Ja, ja.
Tauchen wir mal ein in die Zahlenwelt des Fonds. Es war kalkuliert mit einem Projektvolumen von knapp 2 Milliarden Euro. Ist es dabei geblieben?
Nee, es ist höher geworden, was unterschiedliche Ursachen hat. Ein Teil hatte ich ja schon so ein bisschen geäußert aufgrund der ganzen Krisen und deren Herausforderungen, die wir hatten. Wir haben natürlich mit Planungsmehrkosten zu kämpfen gehabt. Wir haben sehr viel mit Baukostensteigerungen zu kämpfen gehabt. Wir haben aber auch damit zu kämpfen gehabt, dass wir das ein oder andere anpassen mussten und dass wir natürlich auch nochmal uns den einen oder anderen Kundenwunsch anders platzieren mussten. Und deshalb habe ich auch gesagt, wir müssen gerade bei einer Projektentwicklung, die so lange läuft, hat man dann schon die Herausforderung, dass das Gebäude noch ein Stück weit atmen muss. Das ist natürlich für einen Baubetriebler ein Horrorszenario. Das heißt, ich sage jetzt mal, für ein strukturiertes Projektmanagement ist ja jede Änderung ein Riesenproblem. Wir haben sehr viele Änderungen hinnehmen müssen, haben die auch gerne gemacht, weil bei uns immer der Kunde in den Vordergrund steht. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir natürlich auch Riesenherausforderungen hatten und dort natürlich auch Kostensteigerungen hatten, weil wir natürlich das ein oder andere, was wir schon umgesetzt haben oder auch in der Planung platziert haben, dann nochmal nachjustieren mussten. Aber das ist halt bei so großen Projekten und also insofern hatten wir auch das, was ich vorhin gesagt habe, das digitale Thema und auch das, was ich vorhin auch geäußert habe, zur Gebäudeleittechnik und so weiter. Wir haben natürlich auch immer mehr Anforderungen an die technische Gebäudeausstattung gehabt, was natürlich auch gerade was die Kostenentwicklung anbetraf, schon eine Herausforderung war. Aber unterm Strich haben wir es bis dato ganz gut meistern können. Aber auch selbstverständlich haben wir nach wie vor mit den Themen zu kämpfen bis zur kompletten Fertigstellung.
Können Sie es konkretisieren, unterm Strich, wo Sie jetzt ungefähr landen werden?
Ja, also das ist, aber ich schätze mal so, dass wir schon vom Gesamtinvest irgendwo so Richtung 2 Milliarden unterwegs sind. Und ich hatte es ja schon gesagt, wir haben noch einen Teil, den wir noch fertig ausbauen müssen, in dem Tower 2. Tower 3 haben wir auch noch ein bisschen was auszubauen, aber wir sind ganz zuversichtlich, dass wir das jetzt Stück für Stück fertigstellen können. Und die beiden Bürotürme, den Tower 4 haben wir ja eigentlich komplett vermietet gehabt, ist auch veräußert. Der Tower 1, der R, ist veräußert und ist auch mit einer sehr hohen Vermietungsrate mittlerweile platziert. Und wir sind zuversichtlich, dass wir die restlichen Flächen jetzt auch sukzessive noch vermieten können. Also insofern erfreuen wir uns auch eine sehr regen Nachfrage, gerade was die Büromietflächen und die Retail-Mietflächen und die sonstigen Flächen im Podium angehen. Also insofern glaube ich, was der Nutzungsmix angeht beim Vor, dass wir dort schon sehr, sehr gut orientiert waren und dass das Projekt vom Markt sehr gut...
Eine geringfügige Steigerung der Investitionskosten bzw. der Projektkosten. Jetzt bei rund 2 Milliarden Euro. Für Außenstehende könnte man den Eindruck haben, das ist insgesamt ein lohnendes Projekt, den T1 für 1,4 Milliarden Euro verkauft. Die anderen Projekte auch, wie Sie gerade geschildert haben, lohnenswert in den Markt gebracht. Damit scheint großen Partner einer der Projektentwickler zu sein, dem es noch gelingt, profitabel zu arbeiten. Das ist ja in den heutigen Zeiten viel nicht mehr vergönnt. Wann werden Sie, oder wann denken Sie, wird es ein Abebben der Insolvenzen von den Projektentwicklungsgesellschaften geben?
Vielleicht gestatten Sie mir noch einen Satz zu dem, was Sie anfangs geschildert haben. Sie haben jetzt den T1 und dessen Verkaufserlös erwähnt. Sie dürfen natürlich eins auch nicht verkennen, dass wir, um überhaupt dieses Projekt umsetzen zu können, sehr frühzeitig Vermietungen gemacht haben und auch Gebäude oder Gebäudeteile veräußert haben. Und dies haben wir zu einer Zeit gemacht, wo teilweise die Steigerungen von Kostenerhöhungen etc. Noch gar nicht abgebildet waren, beziehungsweise diese Krisen noch gar nicht absehbar waren. Wir haben den T4 zum Teil sehr frühzeitig in 2018 vermietet. Wir haben den T4 2019 verkauft und wir haben auch Teile von dem T3 bereits vor der Pandemie platziert gehabt und konnten somit oder sind damals auf einer Basis der damals kalkulierten Kosten in die Platzierung gegangen und danach hat sich ja einiges verändert. Also insofern,
das heißt, es hat nochmal eine Lücke gegeben.
Ja, es haben einige Lücken sich aufgetan, die wir dann auch mit unseren Partnern dann geschlossen haben, aber das war schon immer sehr schwierig und eine Herausforderung. Also insofern haben wir uns auch, also Sie dürfen ja eins nicht vergessen, wir beschäftigen uns über 10 Jahre mit fast 30-40% des Unternehmens und deren Mitarbeitern mit so einem Projekt und dann muss es ja eigentlich schon ein Ziel sein, dass man hier auch aufgrund der ganzen Risiken, die man als Unternehmen eingeht, mit den Investoren gemeinsam schon ein adäquater Ertrag sich am Ende abzeichnet. Und das ist bei diesem Riesenprojekt auch aufgrund der ganzen Historie heraus nach wie vor halt eine große Herausforderung.
Jetzt das wird aber deutlich mehr als die schwarze Null übrig bleiben, oder?
Ja, das muss man mal sehen, wenn alles fertig ist. Wir sind noch nicht durch, hatte ich ja eben auch gesagt. Wir haben noch einiges vor der Brust, auch einiges, was wir noch vermarkten müssen, auch einiges, was wir noch finanzieren müssen und fertigstellen müssen. Also insofern muss man da mal abwarten. Aber Sie können mir das glauben, es ist schon nach wie vor eine Herausforderung, das alles umzusetzen. Und aber wir werden das Stück für Stück jetzt konzentriert fertigstellen. Und insofern ist es auch wichtig, dass all unsere Partner uns da dementsprechend auch unterstützen. Und auch wenn es hier und da etwas länger dauert, aber es gibt halt so gewisse Themen, die kann man nicht einfach so einfach vom Tisch wischen und dann ist das geklärt, sondern es gibt schon Sachen, die hier und da herausfordernd sind. Insofern sind die Themen, die auch unsere Wettbewerber betreffen, das können wir voll nachvollziehen, diese ganzen Herausforderungen, die da jeder in den Geschäftsfeldern dort seit den letzten 2, 3, 4 Jahren hat, das ist schon für die Unternehmen eine Riesenbelastung.
Und wann rechnen Sie mit dem Abebben der Insolvenzwelle bei den Projektentwicklern?
Ich schätze mal, dass die Marktbereinigung noch nicht abgeschlossen ist und ich glaube, es ist frühestens 2026 hoffentlich eintreten wird und sich aber auch wahrscheinlich noch bis 2028 noch zeitlang weitergehen wird auf schwachem Niveau. Da ist ja zum einen auch das Zinsumfeld zu sehen und die weiteren Kosten bleiben nach wie vor hoch. Das liegt ja schon daran, dass sich ja die Löhne ständig nach oben entwickeln. Ja, und das bedeutet natürlich schon eine Baukostensteigerung aufgrund der Lohnthematik und auch die Baustoff- und Produkthersteller, die wir ja benötigen, um unsere Gebäude auszustatten und zu bauen. Die versuchen auch jedes Jahr adäquate Preissteigerungen durchzusetzen im Markt. Selbstverständlich ist auch einiges jetzt zurückgekommen aufgrund der veränderten Nachfrage. Aber wir müssen das schon klar sehen, dass Nullrunden oder Minusentwicklungen bei Baukosten nicht so einfach sichtbar werden. Ja.
Ja.
Und es gibt auch sehr viele, die jetzt sagen, naja, wir sind ja jetzt unter Budget geblieben, also haben sich die Baukosten verbilligt. Man kann das aber auch anders sehen, kann sagen, naja, wir haben ja die Budgets jetzt als weiter angehoben und sind deshalb jetzt im Budget geblieben, aber dass wir dann eine negative Entwicklung haben werden, das ist herausfordernd, was die Kostenentwicklung anbetrifft. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass man natürlich auch um die Nutzer jetzt weiter kämpfen muss aufgrund des veränderten wirtschaftlichen Umfeldes. Und das sind alles Riesenherausforderungen. Und klar werden immer Immobilien in guten Lagen, in gut ausgestatteten Flächen, in nachhaltig errichteten Gebäuden ihre Kunden finden und ihre Nutzer finden. Aber was jetzt die breite Masse anbetrifft, sind das schon größere Herausforderungen, was der Markt dem der Markt sich stellen muss.
Ja, Herr Matthäus, Sie hatten es auch gerade geschildert, der Markt hat natürlich auch damit zu kämpfen, dass die Finanzierung sich verändert hat. Das Niedrigzinsniveau ist in weiter Ferne. Sehen Sie deshalb auch künftig alternative Finanzierungsmodelle, also Private Equity, Family Offices oder auch internationales Kapital stärker in der deutschen Projektentwicklung als Ersatz zu den klassischen Zugängen zu Kapital?
Ja, das wird sicher so sein, schon aufgrund der ganzen Thema, dass sich der Mezzaninkapitalmarkt komplett jetzt verändert hat und dass sich gewisse Player zurückziehen aus dem Markt, weil sie halt mit dem einen oder anderen notleidenden Projekt zu kämpfen haben. Und aus dem Grund ist es wichtig und ist auch zunehmend zu beobachten, dass ausländisches Kapital nach Deutschland fließen wird oder dass zum Beispiel Family Offices sich nochmal ein bisschen mehr im Bereich der Immobilienthematik engagieren werden und auch müssen. Da sehen wir schon Veränderungen kommen, was auch wichtig ist. Ja, es wird auch sehr viel geäußert, dass die internationalen Investoren Deutschland als sicheren Hafen sehen und aus dem Grunde auch in Deutschland finanzieren werden. Das hoffen wir sehr. Ich persönlich bin da ein bisschen zurückhaltender, wenn man sich überhaupt unsere Rolle in Europa anschaut, und also die deutsche Rolle und auch uns, die Rolle, die Europa international spielt, aber aufgrund der veränderten geostrategischen Gemengelage, dann wird es für den europäischen Kontinent und auch gerade für die größte Wirtschaftsnation Deutschland in Europa schon die nächsten Jahre wichtig werden, dass man sich klar positioniert und dass man eine klare Strategie fährt, die einheimische Industrie weiter zu stärken und auch ein positives wirtschaftliches Stimmungsbild in Deutschland nach außen zu kommunizieren und zu veranschaulichen.
Jetzt ist Projektentwicklung nur ein Standbein von großen Partnern. Sie sagten, dass 30% waren Ihrer Kolleginnen und Kollegen waren mit dem Fonds beschäftigt. 2023 haben Sie den Geschäftsbereich Service Development gegründet. Wie hat sich der Geschäftsbereich seitdem bei großen Partnern entwickelt? Also wenn Sie mal das Volumen 2023 mit dem heutigen vergleichen.
Ja, da muss ich vielleicht ein bisschen länger ausholen. Also bei uns wurde nicht Service Development 2023 gegründet. Service Development gab es bei großen Partnern schon seit 2003, 2004. Habe ich maßgeblich dieses Thema bei uns aus der Taufe gehoben mit der Vergrößerung und Strukturierung des Bereiches Projektmanagement. Und wir haben schon immer umfangreiche Serviceleistungen für Kommunen, für öffentliche Auftraggeber und auch für privaten Kunden abgewickelt. Insofern war das immer ein Standbein, was wir sowieso hatten. Parallel dazu ist seit circa 8 Jahren sind zwei Unternehmen dazugekommen oder drei Unternehmen. Das ist einmal die Eco Estate, die sich mit ESG-Themen und nachhaltige Gebäudeentwicklung beschäftigt. Dann die GBCon, die als Baugesellschaft und Generalunternehmer tätig ist. Und die GBLog, die mit Baulogistik ihr Geld verdient. Diese drei Gesellschaften haben wir, wie gesagt, in den letzten 8 Jahren sukzessive gegründet. Und diese Gesellschaften, also insbesondere die GBCon, ist einmal als starker Rohbaupartner gefragt mit Management von Tiefbauleistungen, mit Errichtung von komplexen Rohbauaufgaben beschäftigt und geht auch zunehmend in den letzten fünf Jahren in teilschlüsselfertige Leistungen. Und wir errichten dort Datacenter schlüsselfertig oder auch teilschlüsselfertig oder auch Industriegebäude. Und parallel wird bei großem Partner auch weiterhin der schlüsselfertige Bereich in, wenn man das jetzt neudeutsch bezeichnet, Feed Development umgesetzt und oder auch Projektcontrolling-Leistungen. Also ich kann mich zurückentsinnen, wir haben 2002 haben wir den Auftrag akquiriert von der Stadt Frankfurt, das Projektcontrolling und die Projektsteuerung vom Neubau des Stadions, des WM-Stadions in Frankfurt zu machen. Und seitdem, praktisch seit 2001, machen wir solche Dienstleistungen. Also wir haben Großprojekte gesteuert, öffentliche Projekte, zum Beispiel die Revitalisierung vom Frankfurter Filmmuseum gemacht als Dienstleister.
Ich komme nochmal zurück auf die Ausgangsfrage. 2023 gab es ja eine Meldung auch dazu, dass Sie mit dem Unternehmensbereich jetzt gestartet sind. Wie hat sich das Geschäft dann, unabhängig dessen, was Sie uns schon geschildert haben, entwickelt?
Es entwickelt sich gut, also zunehmend gut. Hängt aber auch damit zusammen, dass wir natürlich auch jetzt immer mehr Kapazitäten aus dem Fonds frei bekommen.
Das heißt, dass Nachfragemarkt nach Ihrer Expertise.
Das heißt, Nachfragemarkt nach unserer Expertise. Und wir haben ja eine sehr breit aufgestellte Expertise aufgrund des Projekts vor und der anderen Hochhausprojekte, die wir parallel zum Vor oder vor dem Vor schon realisiert haben werden, sind wir ja in den letzten 10 Jahren immer sehr stark mit Hochhausprojekten in Verbindung gebracht worden. Aber ich glaube, wir haben so viel Erfahrung in unterschiedlichsten Projekttypen, dass wir überall unsere Expertise einbringen können. Und was halt bei uns ein starkes Fund ist, dass wir ja eigentlich mit eigenem Geld umgehen können und Projekte steuern, planen und realisieren und wir jetzt nicht rein aus der Dienstleistungsecke kommen, sondern dass wir halt eine Menge Management-Erfahrung haben aufgrund unserer hohen eigenen Projektvoluminas. Und diese Kompetenz können wir jeden anderen Auftraggeber zur Verfügung stellen.
Sie begleiten seit 2023 als Projektsteuerer auch das 160 Parkview hier in Frankfurt, der Umbau eines Büroturms zu Luxuswohnungen. Viele Kommunen freuen sich ja darüber, wenn es Umnutzung gibt und leere Büroflächen in Wohnungen transformiert werden. Worin liegen dafür Ihrer Meinung nach die größten Chancen?
Ja, also zum einen sind Innenstadtlagen nach wie vor gefragt und werden auch in Zukunft sehr stark nachgefragt. Und es gibt eine Menge Gebäude, die halt in ihrer ursprünglich geplanten Nutzung nicht mehr platzierbar sind. Bestes Beispiel sind diese Kaufhäuser, die wir in Innenstadtlagen haben und. Und da ist halt die große Erwartungshaltung, dass Projektentwickler und auch Stadtplaner und Architekten dort Lösungen aufzeigen können, wie wir diese Flächen einem geeigneten Nutzungstyp zuführen können.
Lohnt sich das denn?
Es kann sich lohnen, nicht immer lohnt es sich. Also das muss man von Projekt zu Projekt anschauen, ob die Investitionskosten, die man investieren muss, in die vorhandene Baukonstruktion. Also die Investition ermittelt sich ja aus dem Wert, was man ausgeben muss, um die Immobilie einzukaufen und errechnet sich dann aus den Investitionskosten, die man dazu braucht, um dann die Unternehmen, die Immobilie zu vermieten, zu vermarkten und dann wieder neu platzieren zu können. Und wenn da ein positiver Saldo am Ende kalkulatorisch übrig bleibt, dann macht das durchaus Sinn. Aber es gibt natürlich auch Projekte, da funktioniert das nicht, weil der Einstandspreis schon viel zu hoch ist. Und das ist ja auch das Spannungsverhältnis, in dem man ist. Die Leute, die jetzt verkaufen müssen oder verkaufen wollen, für die ist eigentlich mehr der Preis zu niedrig, den sie erzielen. Und für den, der die Immobilie einkauft und dann die Rieseninvestitionen zur Umgestaltung der Immobilie stemmen muss, für den ist natürlich der Grundkaufpreis immer zu hoch. Also das ist dann dieses Spannungsverhältnis, was man hat. Und da ist es natürlich sehr wichtig, die richtige Ausbalancierung zu bekommen.
Löst sich diese Spannung für den 160 Parkview noch auf? Sie sind damals ja, ich komme darauf nochmal zurück, 2023 startet auch mit der Aussage, Anfang 2025 sollen die Wohnungen übergeben werden. Wenn man jetzt an dem Gebäude vorbeifährt, gibt es immer noch Baumaßnahmen, die daran zweifeln lassen, dass der Zeitplan gehalten wird?
Ja, das Projekt ist eine Riesenherausforderung. Das Projekt ist aber meines Erachtens jetzt, oder das Projekt taugt nicht als Beispiel für eine erfolgreiche oder nicht erfolgreiche Umnutzung von Gebäuden. Das wird dem Projekt nicht gerecht. Das Projekt hat über all seine Historie eine Menge Themen gehabt, die eigentlich nicht jetzt in der Basis des Projektes liegen oder in der geplanten Umnutzung liegen. Also insofern tut man sich keinen Gefallen, das jetzt so darzustellen, dass das ja ein absolut negatives Beispiel vielleicht für den einen oder anderen ist, zu sagen, ja, das kann glücken oder nicht glücken. Ich glaube schon, dass man das machen kann mit der richtigen Kompetenz und mit der richtigen Projektstruktur, mit der richtigen Mischung aus Investoren und Leute, die die technische Umsetzung machen. Und das ist ja das, was ich in der letzten Frage ja versucht habe rüberzubringen. Man braucht für die Umsetzung solcher Projekte Baupartner oder Dienstleister, die über eine gewisse Historie und Kompetenz in diesem Thema verfügen. Und ich meine, wir sehen das momentan auch an anderer Stelle. Es sind ja momentan auch die eine oder andere Hochhausrevitalisierung auf dem Markt. Und es gibt in Frankfurt jetzt einige Hochhäuser, die A, teilweise umgenutzt werden müssen oder die B, komplett revitalisiert werden müssen. Und da ist es halt wichtig, dass man eine Mannschaft an Bord hat, die dort über einschlägige Projekterfahrungen verfügt. Und das kann ein Teilschlüssel des Erfolges dann sein. Und natürlich ein weiterer Schlüssel ist, wie platziert man das Projekt, inwieweit hat man die Verkaufspreise oder die Mietpreise so in die Kalkulation vorgesehen, dass das Projekt überhaupt von den Schlüsselzahlen funktionieren kann.
Herr Matteo, noch drei kurze Fragen zum Ende unserer Kaffeepause. Wenn Sie auf die nächsten 10 Jahre schauen, welche Assetklassen werden in Deutschland nach wie vor gefragt sein und welche sind auch Ihrer Meinung nach Auslaufmodelle?
Ja, ich glaube, momentan ist in Deutschland sehr viel im Bereich Logistik gefragt, Industrieimmobilien. Warum? Wir haben eine ganze Menge in die Infrastruktur zu investieren und wir müssen auch ganz bestimmte Güter jetzt schneller produzieren. Aus dem Grund kommt eine riesen Nachfrage meines Erachtens aus der Industrie heraus. Und dann haben wir ja nach wie vor auch die Umstellung jetzt oder die Weiterentwicklung der KI und das sonstige Thema des schon sehr interessanten Geschäftsfeldes der Data Center. Das wird ein sehr groß laufender Geschäftsbereich sein. Dann glauben wir, dass sich im Bereich Health-Immobilien und überhaupt Gesundheitsimmobilien oder auch im Bereich Pharma eine Menge Entwicklung auftun wird. Und dann glauben wir nach wie vor, dass natürlich an interessanten Standorten entweder revitalisierte oder neu errichtete Büroflächen in Top-Standard nach wie vor sich guter Nachfrage stellen werden und dann natürlich auch Wohnimmobilien, das wird die größte Herausforderung sein für uns in Zukunft. Da haben wir ja jetzt nicht ein Nachfrageproblem bei Wohnimmobilien, sondern wir haben ein Preisproblem. Und da hoffen wir, dass die Politik dann auch vielleicht hier und da unterstützt mit gewissen Fördermodellen. Und wir haben ja einen dringenden Bedarf an geförderten Wohnungsbau, an frei finanzierten Wohnungsbau. Und ich glaube, da müssen wir ein großes Augenmerk für die Zukunft setzen, dass wir die Produktion von preiswerten Wohnraum oder erschwinglichen Wohnraum verbessern. Und da sollten wir eigentlich auch alle mal unsere Vorschriften und unsere Bürokratie hinterfragen. Wir müssen für diese Flächen das Bauen einfacher machen. Und ich habe ja letztens teilnehmen können an so einer Diskussionsrunde, wo da jetzt dieses vereinfachte Bauantragsverfahren, und da gibt es jetzt neue Gebäudetypen, die man sich da ausdenkt. Ich glaube, wir müssen das ein oder andere mal komplett resetten. Und zwar komplett neu aufbauen und nicht immer versuchen, an vorhandenen Vorschriften Verbesserungspotenzial auszumachen, weil das ist ja dann immer nur partiell, wo sie da Veränderungen feststellen und dann kommen natürlich andere Stellen an den Tisch und sagen, ja, aber das funktioniert ja nicht, weil da woanders das steht und da steht das und da steht das. Und ich glaube, wenn wir das Bauen preiswerter machen wollen, dann müssen wir uns zusammenreißen und ein komplett Reset durchführen. Ich erinnere da mal an die Musterbauordnungen und an das Thema, warum gibt es zig Bundesländer, wo wir unterschiedliche Hochhausrichtlinien haben. Warum ist ein Hochhaus in Hamburg anders da zu bauen als in Frankfurt oder in München? Und das sind so Sachen, so Eigenarten, die wir uns hier in Deutschland leisten, die haben meines Erachtens keine Zukunft mehr. Das macht es nicht einfacher, weder für die solche Gebäude planen und bauen, noch für die, die meinen, sie müssen dort dauernd wieder eine singuläre oder Thematik an ihren Bauvorschriften
verschlimmbessern.
Ich will jetzt sagen verschlimmbessern, weil die haben sich ja alle was dabei gedacht, aber das macht es nicht einfacher, nicht besser.
Verraten Sie uns nach all dem, was wir von Ihnen erfahren durften, auch zum Vor- und den Herausforderungen, die Branche zu bewältigen hat, auch Projektentwickler, in welchen Situationen oder in welcher Situation haben Sie in Ihrer Laufbahn bei Groß und Partner Blut und Wasser geschwitzt oder ein Stoßgebet gegen den Himmel geschickt?
Ach, das war schon oft der Fall. Die ersten 15 Jahre nach meinem Eintritt waren ja auch immer davon geprägt, dass jedes Projekt, was wir angegangen sind, immer das Größte in unserer Unternehmensgeschichte war. Schon das war immer eine Herausforderung.
Also erinnern Sie sich an eine ganz konkrete Situation, wo Sie, oh Gott, wie geht das jetzt weiter?
Wir haben die deutsche Börse gebaut in einem Rekordbauzeit. Wir hatten dort sehr hohe Schadensersatzthemen in unserem Vertrag drin und wir hatten damals ein ähnliches Thema wie am Anfang beim Forum. Wir hatten sehr hohe Baupreisentwicklungen, sehr eingeschränkte Kapazitäten und wir mussten das Ding in 22 Monate dieses Riesenvolumen stemmen und wir haben es geschafft und wir haben praktisch 6 Tage die Woche, 24 Stunden gearbeitet, rund um die Uhr. Und da habe ich also sehr oft draußen und habe versucht, unsere Leute zu motivieren. Weil das größte Thema ist ja, sein Personal zu motivieren. Das war übrigens auch beim Fonds eine Riesenherausforderung, über all die Jahre die Motivation, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hochzuhalten. Und damit sie eigentlich hat jeder alles gegeben, alles versucht, sein Bestes zu investieren. Und das ist halt ein Thema in solchen langlaufenden Projekten, die Motivation hochzuhalten. Aber man hat schon öfters mal in all diesen Jahren Themen gehabt, wo man gesagt hat, ach, wie kriegst du jetzt den nächsten Tag rum und wie endet der? Kriegst du das hin? Ich kann mich entsinnen, wir hatten bei einem Projekt in der Eschersheimer Landstraße, was mitten im Rohbau war, einen Nachbarschaftseinspruch, Widerspruch gegen die Baugenehmigung gehabt und haben dann selbst die Bauarbeiten stillgelegt. Wir wussten nicht, wie wir uns mit dem Nachbar da einigen können, wann wir die Bauarbeiten wieder beginnen können. Gleichzeitig hatten wir das Projekt vermietet an einen Nutzer und hatten dort vertragliche Verpflichtungen und hatten Finanzierungsverträge. Und das war jetzt nicht ein Riesenprojektvolumen gegenüber die Volumina, die wir jetzt haben, aber es hat uns genauso gestresst, als wenn wir jetzt ein großes Projekt haben. Also insofern gab es eine Vielzahl von Stresssituationen. Aber ich glaube, ich habe eigentlich schnell gelernt, mit diesen Themen umzugehen und versucht, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein Stück weit dort, wie soll ich sagen, in Schutz zu nehmen oder so einen Rückhalt zu geben, dass wir in der Lage sind, diese Sachen zu meistern.
Und wenn ich Sie zum Schluss noch persönlich fragen darf, was treibt Sie bei solchen Projekten an? Ist das der wirtschaftliche Erfolg? Etwas für die Stadtentwicklung zu tun, etwas Markantes hinzuzufügen in das Stadtbild oder auch ein Stück weit Prestige?
Oh, das ist eine etwas schwierige Frage. Da kämpfe ich manchmal mit mir, mit meinem Innersten, was einen dazu antreibt, solche Sachen zu machen. Ich glaube, Prestige oder so, das ist mir eigentlich fremd. Mich reizt die Bauaufgabe, mich reizt überhaupt die Aufgabe, so etwas umzusetzen. Und mit meinen weiteren Partnern, da hat ja jeder Partner seine Aufgabe für Vermarktung, für Umsetzung, für Verkauf und so weiter. Und man versucht gemeinsam als Team mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern solche Projekte umzusetzen. Und das Schöne halt daran ist, man prägt Stadtentwicklung, man hat einen sehr starken Wiedererkennungswert. Das ist mir bewusst geworden, oben in der 53. Etage des T1, wenn man da einmal 360 Grad rundherum läuft, an der Glasfassade, dann sieht man eine Vielzahl von Projekten, die wir realisiert haben in allen Himmelsrichtungen. Und zu jedem dieser Projekte fällt einem was ein. Und ja, es erfüllt einen mit Stolz, dass man diese Bauaufgaben gemeistert hat. Also insofern ist das so das, was mich persönlich antreibt.